Deutschlandfunk.
Es funkelt und glänzt, ist wahnsinnig wertvoll gerade. Und an vielem Gold, auch an dem, das bei uns in den Läden liegt, klebt Blut aus dem Sudan.
In Sudan herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf.
Sie haben uns geschlagen, erniedrigt, uns alles weggenommen.
Es geht aber nicht nur um persönliche Rivalität, sondern auch um den Zugriff auf Rohstoffe und Ressourcen wie Eisenerz, Gold, Kupfer, Gummi Arabicum.
Wir gucken uns in dieser Folge an, wie Gold diesen Krieg finanziert und was das für die Menschen im Sudan bedeutet.
Viele arbeiten ja auch für Hungerlöhne in den Goldminen und von den großen Gewinnen, die der Schmuggel und der Export des Goldes verspricht, sehen sie wirklich nicht viel.
Und alle, die das Gold später kaufen, sehen auch nicht mehr viel davon, wo es eigentlich herkommt. Denn Gold ist
der perfekte Rohstoff, um eben genau diese Konflikte und Kriege zu finanzieren, weil es ist super viel wert, es ist ganz klein, man kann es super einfach schmuggeln. Keiner kann mehr sagen, woher es kommt.
Sudan, wie unser Gold den Krieg finanziert. Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast mit persönlichen Perspektiven auf die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen. Jeden Tag nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und ihr bekommt die Hintergründe. Wir sind in dieser Folge in der Region Darfur im Sudan, also im Nordosten Afrikas. Der Sudan grenzt zum Beispiel an Ägypten im Norden. Seit mehr als 2 Jahren herrscht Krieg im Sudan. Die sudanesischen Streitkräfte und die RSF-Miliz kämpfen gegeneinander. Tausende ZivilistInnen wurden vertrieben, vergewaltigt oder getötet. Und wenn es darum geht, wie dieser Krieg überhaupt finanziert wird, dann sind wir ganz schnell bei einem funkelnden Edelmetall. Gold. Der Goldpreis geht durch die Decke. Eine gute Zeit also, um damit zu handeln. Das weiß auch sie.
Ich bin Guya, ich lebe in Berlin und bin Unternehmerin und Aktivistin. Ich habe ein Schmuckunternehmen und auch eine NGO gegründet, mit der ich mich sehr aktiv und intensiv mit dem Thema Kleingoldbergbau und die Auswirkungen in alle Richtungen beschäftige.
Guya Merkle hat da so einen Moment in ihrem Leben, in dem ihr klar wird, das Gold, mit dem auch ich arbeite, wird nicht nur unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut, sondern der Gewinn finanziert noch mehr Leid.
Das habe ich tatsächlich relativ doll verstanden, als ich eine Mine in Peru besucht habe. Und es hat mich so berührt und geschockt, dass ich dann angefangen habe, mich wirklich ganz intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Also schlechte Bedingungen für die Menschen, meinst du, ne?
Ich meine schlechte Bedingungen für die Menschen, für die Umwelt. Das ist natürlich das, was man im ersten Blick dort sieht. Und dann, wenn man anfängt, sich dann tiefer reinzuarbeiten, dann wird eigentlich das ganze Ausmaß bewusst, wie zum Beispiel, dass 100 Millionen Menschen weltweit in sogenannten Kleingoldbergbauminen arbeiten. Genau, das Quecksilber, was dafür benutzt wird, die Schulungen, die nicht stattfinden, keine bis unfaire Bezahlung. Also das sind schon sehr starke Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden.
Ja, und da sind wir schon beim Sudan. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass da die Lage wieder eskaliert?
Ja, ist immer das Erste, was ich denke, meine Güte, warum wissen wir nicht mehr darüber und warum ist einfach das Thema Goldabbau und die Finanzierung, die dadurch eben entsteht von solchen Konflikten, nicht viel mehr auf der Agenda, auch politisch nicht viel mehr auf der Agenda. Das ist was, was mich immer wieder doll beschäftigt, muss ich sagen.
Follow the money. So heißt es ja oft, wenn Reporterinnen oder Ermittler illegale Geldströme nachverfolgen, um etwas aufzudecken. Beim Gold kann man das ähnlich machen. Auch Guya reist an die Orte, in denen das Gold aus dem Sudan ankommt und wo es dann weiter in die Welt verteilt wird.
Ich war jetzt gerade im Juni selber auch in Uganda in unseren Projekten und Uganda fungiert in alle Richtungen, also vor allen Dingen für den Sudan und auch die Demokratische Republik Kongo als Schmuggelland. Da eben Grenzen zu den jeweiligen Ländern bestehen, eben auch zum Sudan. Und deswegen wird sehr viel Gold nach Uganda geschmuggelt und dann von Uganda quasi offiziell nach Dubai verkauft. Das heißt, wenn man sich so offizielle Dokumente anschaut, dann hat Uganda ganz viel Gold verkauft, aber so viel Gold schürft Uganda gar nicht. Das ist immer ganz spannend.
Ja, jetzt hast du eben schon das Stichwort Kriege finanzieren genannt. Wie genau finanziert denn Gold aus solchen Konfliktregionen Kriege?
Also dieser Kleingoldbergbau, der findet ganz oft, also nicht immer, muss man dazu sagen, aber sehr, sehr oft unter illegalen Voraussetzungen statt. Und ganz oft ist es so, dass eben genau diese Rebellengruppen, die in den Ländern oder eben auch im Sudan die Kriege führen, diese Goldminen kontrollieren. Das heißt, dieses Gold wird von Dubai gekauft oder es werden eben Lizenzen ausgegeben, die Dubai dann bekommt auf diese Goldminen. Und durch den Goldpreis, der natürlich gerade enorm in die Höhe schnellt, also seit Monaten und Jahren sehen wir die Entwicklung jetzt gerade, ist es wirklich nochmal extrem, werden dadurch natürlich die Rebellengruppen finanziert, die sich dann wiederum Waffen kaufen, um dann eben diese Kriege zu finanzieren.
Schauen wir uns die Goldminen im Sudan genau an. Mein Kollege Moritz Behrendt kann sagen, wie das Gold dort abgebaut wird und was das mit dem Krieg macht.
Ich bin Moritz, berichte für die ARD und auch die Sender des Deutschlandradios aus Kairo und zwar insgesamt über 15 Länder im Nahen und Mittleren Osten, unter anderem über den Sudan.
Moritz, bevor wir jetzt auf den Weg des Goldes schauen, warum eskaliert der Krieg im Sudan gerade?
Dieser Krieg, der hat seit seinem Beginn vor 2,5 Jahren eigentlich nie wirklich Pause gemacht. Aber es gab immer wieder Wendepunkte, die mit großer Brutalität verbunden waren. Einer der Wendepunkte war jetzt zuletzt, dass die paramilitärischen Rapid Support Forces die Stadt El-Fasher eingenommen haben. Dieser Ort, das ist die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, der war über 500 Tage von den RSF belagert und eingekesselt. Und mit der Eroberung sind brutale Verbrechen einhergegangen. Fliehende Zivilisten wurden hingerichtet, Frauen und Mädchen vergewaltigt.
Lass uns auf die Rapid Support Forces schauen, die RSF-Miliz. Wer sind die überhaupt und was wollen sie?
Ein kleines bisschen muss man dafür ausholen. 2018 und 2019 sind zehntausende Menschen im Sudan Woche für Woche auf die Straße gegangen, um gegen die damalige Diktatur von Omar al-Bashir zu protestieren. Diese Demonstrationen, viele Sudanesen sprechen von einer Revolution, waren einerseits erfolgreich. Al-Bashir konnte gestürzt werden. Andererseits gelang das nur mit der Hilfe der beiden militärischen Pfeiler dieser Diktatur. Und das waren eben auf der einen Seite die Armee und auf der anderen Seite die RSF-Miliz, also die jetzt wichtigsten Kriegsparteien. Und in den Jahren danach ging es im Sudan um die Frage, wer soll das Land künftig regieren? Und die Konkurrenz zwischen diesen beiden militärisch fast gleich starken Gruppen ist dann 2023 in einen offenen Krieg umgeschlagen. Und konkret geht es beiden Kriegsparteien um die Macht, und zwar im ganzen Land. Und Macht heißt auch Kontrolle über die Bodenschätze.
Was bedeutet diese neue Eskalation denn jetzt gerade ganz akut für die Menschen im Land?
Nichts Gutes. Wer Glück hat, kann fliehen. Wir reden jetzt vor allem über die Region Darfur, über die die RSF inzwischen fast komplett die Kontrolle hat. Viele Menschen berichten von Fußmärschen von über 100 Kilometern mit sehr wenig zu essen und zu trinken. Und ständig lauert die Gefahr, dass RSF-Milizionäre Gewaltakte verüben. Zehntausende andere Menschen sind aber noch in El-Fasher und denen droht möglicherweise ein noch drastischeres Szenario. Es gibt jetzt schon glaubwürdige Berichte über Massenhinrichtungen in El-Fasher und das könnte durchaus noch so weitergehen.
Ja, warum ist denn dieser Krieg so brutal? Also Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen?
Die beiden Kriegsparteien haben einen dauerhaften Zuschub an Waffen. Das ermöglicht ihnen die Fortführung dieses Krieges, auch durch internationale Unterstützung. Und sie sind so verfeindet, dass sozusagen sie keine Gnade kennen gegenüber Leuten, die sie als Kollaborateure der anderen Seite wahrnehmen. Das ist ein Teil der Erklärung für diese Brutalität. In Darfur kommt auch noch hinzu, dass es eine ethnische Komponente hat. Die RSF sind zum größten Teil, wie übrigens auch die Armee, sind zum größten Teil arabischer Abstammung und viele Menschen in Darfur werden im Sudan als Afrikaner wahrgenommen. Also da gibt es viel Rassismus, der zu dieser Brutalität noch beiträgt.
Wie kommt da jetzt Gold ins Spiel? Also wie finanziert das den Krieg?
Gold ist eines der wichtigsten Exportprodukte des Sudan. Es gibt einige größere Goldminen, vor allem im Osten des Landes, und sehr viele Stätten mit kleineren Goldvorkommen. Und die Kontrolle über diese Produktionsstätten, die verspricht natürlich Einkommen, das beide Kriegsparteien nutzen, um Waffen zu kaufen, die sie wiederum nutzen, um den Krieg fortzusetzen. Zum Teil wird dieses Gold von größeren Firmen auf offiziellem Weg exportiert. Vieles wird aber auch geschmuggelt über die Nachbarländer Libyen, Tschad, Südsudan und auch Ägypten. Und alle diese Länder haben in der letzten Zeit mehr Gold exportiert, als es ihre eigenen Vorkommen eigentlich ermöglichen. Das heißt, da wird auch sehr viel geschmuggeltes Gold aus dem Sudan dabei gewesen sein.
Kann man eigentlich sagen, ohne den Goldhandel gäbe es diesen Krieg so gar nicht?
So weit würde ich nicht gehen. Das Gold befördert diesen Krieg, ist aber nicht seine Ursache. Die RSF und die Armee sind inzwischen so verfeindet, dass sie diesen Kampf um die Macht bis zum bitteren Ende weiterführen wollen. Aber ohne Gold wäre es sicherlich schon schwieriger für beide Kriegsparteien, moderne Waffen zu kaufen und auch Söldner zu bezahlen. Im Krieg im Sudan ist so etwas wie die Internationale der privaten Kriegsunternehmer unterwegs mit Söldnern aus Libyen, aus Kolumbien, der Ukraine und auch Russland.
Was weiß man darüber, wie die Emirate von diesem Goldhandel profitieren?
In erster Linie natürlich wirtschaftlich. Die Emirate nehmen durch den Weiterverkauf von Gold unter anderem aus dem Sudan mehr als 10 Milliarden Dollar jährlich ein. Ihre Einkaufspreise sind deutlich niedriger. Das ist die ökonomische Seite. Durch die offene oder heimliche Unterstützung von Milizen nehmen sie außerdem politischen Einfluss in Ländern wie Libyen oder dem Sudan. Ein Ziel ist es dabei, möglichst große Kontrolle über die Handelswege zu haben. Und das macht die Geschäfte mit Gold, aber auch mit anderen Handelswaren natürlich noch profitabler.
Warum macht da keiner was? Also die UN und Hilfsorganisationen, die warnen ja auch schon längst. Warum schaut die Welt da so weg?
Ja, die warnen längst. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht schon lange von der größten humanitären Katastrophe weltweit mit mehr als 12 Millionen Menschen auf der Flucht und etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes. Das sind rund 25 Millionen Menschen, hat keinen Zugang zu ausreichender Nahrung. Viele sind akut von Hunger bedroht. Diese Zahlen sind so unvorstellbar groß, dass es möglicherweise schwerfällt, in diesem Ausmaß die einzelnen Schicksale wahrzunehmen, und das kann vielleicht zu einer Lähmung führen. Und wenn es dann um die Menschen auf der Flucht geht, so ist die Mehrheit im Land selbst vertrieben. Und der Sudan ist halt von Europa zum Beispiel ziemlich weit weg. Und ein anderer Punkt, der betrifft auch die Arbeit von uns Journalisten. Für uns ist es nicht leicht, in den Sudan zu kommen und damit eigene Eindrücke vor Ort zu sammeln und schildern zu können. Auch das hilft ja normalerweise, um Aufmerksamkeit auf einen solchen Krieg zu lenken.
Was aber nicht weit weg von uns ist, ist das Gold, das aus dem Sudan kommt. Und damit nochmal zu Schmuckunternehmerin Guja Merkle. Guja, wenn ich jetzt hier in Deutschland in einen Laden gehe und nach einem Ring schaue oder vielleicht nach Ohrringen, wie hoch ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass da Gold aus dem Sudan drin steckt?
Das kann sein. Ich würde so gerne auch die Wahrscheinlichkeit in Zahlen nennen können, weil ich glaube, das ist sowas, was wir brauchen würden, um irgendwie alarmiert zu werden. Das kann man aber insofern nicht wirklich sagen. Aber vom Prinzip funktioniert das Ganze so. Wir, also ich sage jetzt mal Europa, Schweiz, also zumal die Schweiz ist einer der wichtigsten Umschlagsplätze für Gold weltweit. Die Schweiz per se kauft kein Gold aus afrikanischen kleinen Minen ein, aufgrund eben der Menschenrechtskonvention, der Auflagen, die wir haben oder die Schweiz auch hat. Was die Schweiz aber schon tut, ist sehr, sehr viel Gold aus Dubai einzukaufen. Und aus der Schweiz kommt es natürlich auch nach Deutschland. Also jetzt kann man mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass in diesem Gold auch Gold aus diesen Kleinstminen, die eben die Konflikte finanzieren, mit drin sind.
Ja, das heißt, vielleicht gucken wir nochmal auf den Weg. Also was passiert denn mit dem Gold, wenn es in Dubai ankommt? Wie wird aus dem wieder so ein offizielles Luxusprodukt?
Na, es kommt in Dubai an und dann gibt es zwei unterschiedliche Wege. Also das ist ja quasi Rohgold. Aber damit kann noch niemand irgendwas anfangen. Also dieses Gold muss raffiniert werden, damit es diesen berühmten Reinheitsgrad von 24 Karat bekommt. Das heißt, Dubai selber raffiniert Gold und verschickt es dann in Abnahmeländer. Aber ganz viel von diesem Rohgold gelangt eben auch in die Schweiz, wird dort dann raffiniert und dann von unterschiedlichen Akteuren weltweit, vor allen Dingen auf Europa, eingekauft.
Und spätestens dann ist es wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehbar, wo es herkommt.
Genau, man kann nicht sagen, ob es direkt aus der Mine kam, ob es aus einer großen, aus einer kleinen, von welcher Region. Man kann tatsächlich, wenn es einmal raffiniert und eingeschmolzen wurde, nicht mehr sagen, woher das Gold stammt.
Aber es gibt ja Alternativen. Also es gibt fair gehandeltes Gold oder nachhaltiges Gold. Wie kann man das erkennen?
Fair gehandeltes Gold, das kann man tatsächlich ganz schön und ganz gut erkennen, weil es eben Zertifizierungsprozesse gibt. Da ist vor allen Dingen Fair Trade und Fair Mine, die sind eigentlich so die zwei größten, die eben direkt mit kleinen Bergbauminen arbeiten, diese umstellen. Das ist eigentlich ein super, super schönes Produkt und kann eben auch sehr leicht zu erkennen sein aufgrund des Labels.
Du wünschst dir ja, dass das Ganze anders läuft. Wer müsste denn den ersten Schritt machen, um die Branche irgendwie transparenter zu machen? Politik, Wirtschaft, KonsumentInnen, wen siehst du da in der Pflicht?
Also ich sag mal so, hättest du mir diese Frage vor 10 Jahren gestellt, wäre sie auf jeden Fall noch anders ausgefallen, die Antwort, weil ich da gesagt hätte, dass ich glaube, dass die Unternehmen und die Konsumenten vor allen Dingen erstmal in der Pflicht sind und dann schleicht sich das so ein, dass da diese Umstellung passiert. da Gold jetzt leider ein Produkt ist, was auch hochpolitisch ist, weil es eben auch ein Finanzprodukt ist, es ist eine Währung, sehe ich mittlerweile die Politik da absolut in der Verpflichtung. Und das ist wirklich was, was mich wahnsinnig frustriert, dass es auf der politischen Agenda so gut wie keine Rolle spielt. Und ich kämpfe dafür seit 13 Jahren. Es gibt tolle Initiativen, die sich da wirklich für einsetzen. Es gibt auch tolle Brands, die das schon machen. Und es gibt, glaube ich, auch schon mittlerweile relativ viele aufgeklärte Konsumenten und Konsumentinnen, die nachfragen. Aber dadurch, dass wir genau über das sprechen, worüber wir heute sprechen, über die Konfliktprobleme, über die Kriege, die finanziert werden, über so wahnsinnig viel Intransparenz, sehe ich mittlerweile ohne das Eingreifen der Politik und ohne das Aufwachen der Politik eigentlich relativ wenig Chancen, dass sich da tiefgreifend was verändert.
Was müsste die Politik denn machen? Also da geht es ja wahrscheinlich wieder um transparente Lieferketten.
Es geht um transparente Lieferketten. Es geht, glaube ich, in erster Linie aber auch mal um Aufklärung. Also ich glaube, in den dementsprechenden politischen Gremien ist einfach auch zu wenig Wissen darüber. Also es müsste überhaupt mal wirklich sich damit auseinandergesetzt werden. Und dann ist es einfach auch eine politische Entscheidung, wie arbeite ich mit Ländern, die eben diese Konflikte dort finanzieren und da einfach Druck aufbauen. Und wer dagegen verstößt oder sich nicht daran hält, der wird dann dementsprechend auch zur Rechenschaft gezogen. Und aktuell ist es so, dass man erst ab einem Volumen, glaube ich, von 100 Kilo Gold nachweisen muss, woher es kommt. 100 Kilo Gold ist wahnsinnig viel. Also es gibt super wenige Unternehmen, die im Jahr 100 Kilo Gold kaufen. Das heißt, da einfach sich wirklich auch nochmal mehr damit zu beschäftigen, wie funktioniert eigentlich der Fluss des Goldes, wie kaufen Unternehmen eigentlich ein, wer sind die großen Player und da auch mal wirklich durchzugreifen. Und ich meine, es gibt natürlich zigtausend Formulare, die jeder ausfüllen muss, aber wenn man sich da einmal mit beschäftigt, weiß man, dass das alles einfach nicht greift.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion der Folge hatte Ingo Rockenberg. Produziert hat sie Norman Wollmacher. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.